damals noch nicht in dieser Gemeinde hier. Dann wurde meine Frau gefragt von dem Pastor der damaligen Gemeinde, na Claudia, ist das nicht schön, wieder zu Hause zu sein? Und da sagte die Claudia ganz spontan, das ist ungefähr so, als würde man vom Himmel auf die Erde zurückkommen. Das war ihr Gefühl von Urlaub. Und wir brauchen diese Urlaube, wir brauchen diese Ruhe. Aber was passiert, wenn der wieder vorbei ist? Wie läuft das Leben dann weiter? Und deswegen habe ich euch eine Folie mitgebracht. Da heißt es, der Glaube, der den Rachen des Löwen verschließt, muss mehr sein als eine fromme Hoffnung, dass die Bisse nicht so schmerzen werden. Der Satz ist nicht von mir. Ich weiß gar nicht, wer ihn sich ausgedacht hat, aber ich finde ihn gut. Und das soll ins Thema leiten, dass wir uns mit unserem Glauben mal beschäftigen, mit dem, was wir nicht im Urlaub alleine, sondern im Alltag an Glauben haben, was uns über Wasser hält, wo wir quasi unseren Alltag, unseren christlichen Alltag mitfüllen. Warum bist du zum Beispiel heute in diese Gemeinde gekommen? Also ich komme von Herzen gerne hierhin. Ich freue mich, jeden Sonntag hier zu sein. Ich habe Spaß an euch allen, an der Gemeinschaft, an den Gottesdiensten insgesamt. Aber was hat dich hierhin gebracht? War es die Gewohnheit? War es vielleicht eine geheime Pflicht? Oder was hat dich über die Schwelle dieser Gemeinde getragen? Irgendetwas muss es ja gewesen sein. Jetzt bist du schon mal hier. Gut so. Und jetzt können wir gemeinsam über den christlichen Glauben sprechen. Ich kenne euch nicht alle, viele sicherlich ein bisschen. Und im Gegenzug kennt mich auch der ein oder andere. Und ich lasse euch heute teilhaben an einem Stück meines Lebens, in der Weise, dass ich euch einen Bibelvers vortrage, der mich seit vielen Jahren begleitet, der mich wirklich verändert hat, der mir etwas bedeutet. Und vielleicht gewinnt er auch in eurem Leben ein Stück Bedeutung. Wir sind oft geneigt, mit unseren Methoden unseren christlichen Glauben zu, ja, ich sag mal, wie so ein Werkzeug zu montieren. Wir haben Methoden, um in Notsituationen, um in Schwierigkeiten, in Ausnahmesituationen irgendwie klarzukommen. Und manchmal versagen diese Methoden auch, weil wir dann mit unserem Latein buchstäblich am Ende sind. Dann schleichen sich immer wieder mal Gedanken ein. Mensch, jetzt habe ich schon wieder dieses oder jenes falsch gemacht. Jetzt kann mich plötzlich dieser oder jener nicht mehr leiden. Oder jetzt hat er mich so komisch angeguckt. Oder wie werde ich mit dieser oder jenen Situation fertig? Und solche Gedanken, wenn die zu oft und zu häufig und immer wieder massiv gedacht werden, dann werden daraus nicht Pfade im Kopf, sondern gleich Autobahnen mit Spurrillen, dass ich diese Gedanken immer wieder auch denken muss. Das sieht man jetzt leider sehr schlecht, weil die Sonne so da drauf steht. Unten der Vers, oder Vers ist es nicht, ein Satz heißt es, die Seele, deine Seele hat die Farbe deiner Gedanken. Das ist etwas, was uns einfach jeden Tag begleitet. Wenn wir versuchen, mit unseren Methoden zum Ziel zu kommen und schaffen es nicht, und wenn wir Zweifel an Gott, an seiner Liebe, an seiner Zuversicht haben, dann beginnen sich bei uns Dinge zu verselbstständigen. Ich bin von Beruf Feuerwehrmann und denke erstmal an das Schlimme. Das ist berufsbedingt so. Wenn wir ausrücken zu irgendwelchen Einsätzen, dann kommen wir per se zu spät. Logisch, wenn wir zu früh da gewesen wären, dann gäbe es ja den Einsatz nicht. Also rechnet man erstmal mit dem Schlimmsten. Und ich habe Kollegen, die sind noch schlimmer. Das sind wirkliche Berufspessimisten. Die suchen nicht nach dem Weg, wie etwas gelingen kann, sondern sie suchen nach dem Grund, warum es nicht klappen kann oder klappen darf sogar schon. Also da gibt's kein, ja, das schaffen wir schon, sondern da gibt's nur ein Nein, das klappt auf gar keinen Fall. Ich möchte nun mit euch die Verse lesen, auf die es mir heute ankommt, und die sind in Matthäus 11, Vers 28 und folgende. Ich lese hier aus meiner uralten Elberfelder Bibel, etwas hölzerner Text vielleicht, aber ihr werdet ihn sicher wiedererkennen. Da heißt es, kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das sind Verse, die mich seit vielen Jahren wirklich begleiten, schon begonnen damit, dass das der Textabschnitt war, der am Ende dazu führte, dass ich überhaupt zum Glauben kam. Wir haben damals, meine Frau und ich, vor vielen Jahren, schon fast 25 Jahre her, haben wir begonnen, die Bibel zu lesen, nicht ahnend, was daraus mal werden wird, und haben einfach im Matthäusevangelium vorne begonnen. Und irgendwann im Laufe der folgenden Kapitel nährten sich Zweifel, Ängste, Sorgen, wie soll das alles werden? Soll ich überhaupt jetzt weiterlesen? Gibt's dich überhaupt, Gott und Jesus? Alle diese Fragen, die waren so in mir drin. Und dann habe ich damals Tagebuch geführt und habe mir dann auch manchen Vers so umkringelt, den ich besonders wichtig fand. Und der gehört dazu. Den habe ich mir damals, glaube ich, sogar doppelt umkringelt, weil das war der Vers, wo ich die größten Zweifel hatte. Und dann las ich dann morgens diese Worte. Kommt her, komm doch zu mir, der du mühselig und beladen bist. Darum soll es heute gehen. Was empfindest du jetzt beim Lesen dieser Verse? Denkst du auch, brauche ich nicht. Ich bin ein großer, kräftiger Kerl oder eine große, muskuläre Frau. Ich hab's drauf, ich stehe mitten im Leben. Ich bin weder mühselig noch beladen. Also ist nur für die anderen. Oder denkst du vielleicht, Mensch, jetzt muss aber mal mein Nachbar richtig zuhören, damit er endlich mal checkt, wie christliches Leben funktioniert. Oder deine Frau soll mal zuhören, oder dein Mann, oder deine Schwiegermutter, oder deine Kinder, die in irgendeiner Situation stecken, wenn sie denn jetzt schon so die Dinge verstehen können. Lass mich also in Frieden mit mühselig und beladen, denkst du vielleicht, ist nur was für die Schwachen, für die Weichen, für die, die im Leben sowieso nichts drauf haben. Nee. Wir werden gleich sehen, diese Verse gelten nicht für diese Zielgruppe. Denn die Verse hier, die wir da an der Wand sehen, die fordern von dir, von mir jetzt eine ganz ehrliche Selbsteinschätzung. Denn hier wird eben nicht nur eine besondere Zielgruppe angesprochen, nämlich die der Geplagten oder Beladenen, diejenigen, die vielleicht unter einer Last leiden, welche es auch immer sein mag. In der Vorbereitung habe ich hier an der Stelle ein bisschen Pause gemacht und habe mir mal mein Leben, ich bin neulich 50 Jahre alt geworden, ich glaube, das ist dann immer so ein Moment, wo man mal Revue passieren lässt, was denn so war in den vergangenen 50. Und da war eine Menge. Und ich hatte anfangs gesagt, ich lasse euch teilhaben an meinem Leben, da müsst ihr jetzt durch. Und das tue ich jetzt auch. Wie gesagt, 91 war es, als diese Verse dazu führten, dass ich überhaupt zum Glauben kam. Dass ich wirklich sagte, Herr Jesus, ich brauche dich. Ohne dich läuft hier gar nichts mehr. Ich brauchte diese Verse, als eines unserer Kinder sehr schwer krank zur Welt kam und gut 3 Wochen auf Intensivstation lag. Als der Arzt mir dann ins Gesicht schaute und sagte, Herr Helmrich, ich kann Ihnen leider nicht sagen, dass alles gut wird. Was machst du dann mit so einer Aussage? Fällt man dann in sich zusammen? Na klar, fällt man in sich zusammen. Aber dieser Vers, die Gedanken, die der Herr hier ausspricht, komm doch zu mir, ich peppel dich wieder auf, weil ich habe ganz andere Methoden, als du dir überhaupt vorstellen kannst, die haben mir wieder aufgeholfen. Oder wenn jemand aus der Familie die Diagnose Krebs bekommt, dann fällt auch ein Vorhang. Dann beginnt plötzlich ein neues Kapitel. Oder wenn wir in Lebenskrisen kamen als Familie durch sehr schwere Unfälle, die wir hatten, die dann auch nicht immer zu jeder Zeit die Aussicht auf Erfolg ließen, dass man dachte, oh wei, hoffentlich kommt sie oder er denn wirklich nochmal richtig bei. Jetzt, heute hier stehend, kann ich sagen, ich bin ein sehr gesegneter Mensch und ich freue mich darüber zu sagen, alles ist gut gelaufen, nicht weil wir Glück gehabt haben, sondern weil der Herr das so gesegnet hat. Und irgendwie begegnet mir dieser Vers immer und immer wieder. So auch in der letzten Zeit, als ich beruflich sehr unter Anspannung war und nicht mehr so recht wusste, wie soll das alles funktionieren. Der berufliche Stress, die Anforderungen, die Verantwortung, die man übernimmt, alles das kennst du auch. Kennt jeder, hat jetzt hier an der Stelle, würde ich ihn nach vorne bitten, könnte jeder aus dem Stand solche Geschichten erzählen. Könnte von sich aus Bericht erstatten, könnte Zeugnis geben über Umstände und Lebensabschnitte, die ihn sehr gefordert haben. Und dann stellt sich die Frage, oder würde ich die Frage stellen, wie bist du damit umgegangen? Der Herr sagt, komm doch zu mir. Ich bin doch da. Mach dir doch nicht so einen Stress. Hör auf, dir die Gedanken selber zu bauen. Ich baue dir die Gedanken, die richtig guten, die bekommst du von mir. Ich habe mal als moderne Fassung eine andere Übersetzung mitgebracht. Die ist aus der Neues Leben Übersetzung. Und da heißt es, dass der Herr uns, ich habe den Textabschnitt fett gedruckt, dass er uns mit wirklich mit Erfüllung, ein Leben in Erfüllung geben möchte. Jesus möchte dein Leben richtig erfüllen. Also nicht so halb voll, ist ja immer die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Er möchte es wirklich füllen, da ist ein Berg drauf. Wenn du so ein Glas Wasser ganz voll machst, dann wirst du sehen, durch die Oberflächenspannung ist da immer noch so ein Hügel drauf. Genauso möchte Jesus dein und mein Leben füllen. Und dazu ist es nötig, dass wir uns die Ruhe nehmen, da mal hinzuhören. Und ich habe jetzt abschließend sozusagen, also nicht mit meiner Verkündigung zum Schluss, sondern als weitere Folie, die bleibt jetzt ein bisschen stehen, habe ich euch den Text etwas anders markiert und habe vier Vokabeln etwas hervorgehoben, nämlich das Kommen, das Nehmen, das Lernen und das Finden. Und zwar in der Reihenfolge, es ist wie beim Tanzen. Da muss man Schritt für Schritt gehen, sonst hat man möglicherweise nicht den gewünschten Erfolg. Wir beide, du und ich, behaupte ich mal, wir suchen echte Ruhe. Sei es jetzt im Urlaub, wie anfangs hier mit dieser Tüte, wo der Urlaub ja drin ist und plötzlich, klack, ist er zu Ende. Aber wir suchen diese Ruhe im Alltag. Ich weiß nicht, wie du das machst, welche Methode dazu du verwendest. Ich habe für mich etwas ganz Neues entdeckt. Jetzt seit einiger Zeit, vielen Monaten mache ich das schon. Wenn mir richtig der Kragen zu platzen droht, dann ziehe ich mir meine Schuhe an und marschiere, dann gehe dann spazieren, ganz alleine. Da kann es auch regnen, am liebsten sogar im Regen, weil dann bin ich echt alleine, einfach Kapuze auf und dann ab die Post. Denn dann kann ich wirklich auch laut vor mir her beten, da ist garantiert keiner, denn im Regen gehen selbst die nicht raus, die einen Hund haben, also jedenfalls selten. Und so kann ich dann reden und kann die Dinge mit Jesus echt laut besprechen. Und das ist mir eine unheimlich wertvolle Hilfe geworden. Noch vor ein paar Jahren hätte mir das jemand erzählt, hätte ich gedacht, ist schon ein bisschen schräg, so rausgehen und irgendwie laut beten. Wie ist denn der drauf? Ich habe es jetzt selber für mich entdeckt. Nur so als Tipp, ist wirklich sehr gewinnbringend. Und in diesen Spaziergängen, die ich schon mal mache, da rolle ich dann mein Leben oder das, was mich gerade sehr beschäftigt, rolle ich dann einfach auf und habe dann gemerkt, das ist für mich mein Zu-Jesus-Kommen. Denn zu Jesus-Kommen verbindest du vielleicht auch ab und zu mit so einer mühevollen Wegstrecke. Sich einfach mal auf den Weg machen. Ja, der Jesus ist so weit weg, wer weiß, wo der gerade ist. Wir sehen ihn nicht, wir fühlen ihn nicht, das ist wie Strom. Ne? Man weiß nie genau, wo ist er denn jetzt. Man sieht nur die Wirkung. Und so hat man manchmal so den Verdacht, ja, wenn einer sagt, dann geh doch zu Jesus, dann muss man einfach sehr weit laufen irgendwie. Da muss man auch bestimmte Klippen überklettern, man muss Hindernisse überwinden und so weiter und so fort. Das ist so vielleicht unsere gängige Vorstellung von zu Jesus kommen. Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht aus der Bibel, die das ein Stück weit widerlegen können. Da ist zum einen, natürlich hat das mit Wegstrecke zu tun, da ist zum einen der verlorene, sogenannte verlorene Sohn aus Lukas 15, der sich auf den Weg zu seinem Vater macht. Aber der macht sich, bevor er sich, oder natürlich macht er sich auf den Weg zu seinem Vater, aber zuvor geht in ihm etwas vor sich, in seinem Kopf, in seiner Gesinnung, in seinem Denken, in seiner Wahrnehmung. Er sagt dort nämlich in Lukas 15, Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, und jetzt kommt's, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Das war der Impuls des Sohnes, als er ganz unten bei den Schweinen angekommen war. Er lebte eine Zeit lang in Saus und Braus, bis man ihn dann aus Armut irgendwo in den Schweinestall brachte oder er dort versucht hatte zu arbeiten, hatte dann vom Schweinefutter mal, ich sage etwas vorwitzig, genascht, weil er nichts anderes bekommen hat und hat dann gemerkt, ich muss zurück zum Vater. Und die Wegstrecke, die er da zurücklegte, die war gar nicht das Entscheidende, sondern der Gedanke, ich mache mich jetzt auf zu meinem Vater. Lukas 15, Vers 18. Und was machte der Vater die ganze Zeit oder eine lange Zeit jedenfalls, das lesen wir auch da. Er hielt die ganze Zeit Ausschau sozusagen, er wartete auf seinen Sohn, ob er wohl heimkehren würde. Und das andere Beispiel ist noch etwas griffiger, wie ich finde. Das finden wir in Matthäus 14, wenn es heißt, dass Petrus mutig genug war, aus dem Boot zu steigen und selber übers Wasser zu gehen. Die Jungs, die Jünger, die waren unterwegs und sehen dann plötzlich jemanden übers Wasser zu sich kommen und denken mal erst, oh, da kommt ein Gespenst. Achtung, Vorsicht. Jetzt wird's ganz kritisch. Ist eh schon schlimm genug hier, aber jetzt kommt auch noch einer, den wir nicht kennen. Und dann erkennen sie ihn plötzlich. Petrus erkennt ihn und sagt, das ist ja der Herr. Und dann sagt er, dann befiehl mir doch, zu dir zu kommen. Sagt Petrus zu Jesus. Und was sagt Jesus dann? Nee, lieber nicht. Das ist nur mir vorbehalten, hier mit über das Wasser gehen und so. Das kriegst du eh nicht hin. Mach das nicht. Das haben schon ein paar vor dir versucht. Die sind auch alle ertrunken. Nee. Jesus sagt, komm. Nur dieses eine Wort, so nach dem Motto, ja dann hau rein. Gib dir einen Ruck, kletter mal aus dem Boot raus und dann komm doch einfach ein Stück zu mir. Hat er gemacht. Er hat den Mut besessen, ist aus dem Boot geklettert, ist übers Wasser gelaufen und dann auf einmal, da hat bei ihm die Vernunft eingesetzt. Er sah die Wellen, er sah das ganze Getöse und eigentlich den physikalischen Unsinn. Man kann ja nicht übers Wasser laufen, also kann ich das ja auch nicht. Und schwupps, weg war er, so in etwa jedenfalls. Und dann hatte er gesagt, Herr, hilf mir. Und Jesus war sofort zur Stelle. Sofort. Da war keine räumliche Distanz. Und das ist das, was ich versuche deutlich zu machen. Wenn der Herr uns sagt, komm zu mir, du mühseliger und beladener, dann ist das keine große Wegstrecke, die wir zu schaffen haben, dass wir dann erst noch irgendwie einen halben Tag unterwegs sind oder so, sondern Jesus ist jetzt da, neben dir. Der ist richtig nah. Das sollen diese beiden Beispiele ein Stück verdeutlichen. Von daher ist das Kommet zu mir weniger ein Laufen als mehr ein Denken. Umzudenken sozusagen, darum soll es gehen. Doch das fällt uns oft schwer, weil wir nicht so richtig wissen, wie groß ist denn Gott? Wie groß kann denn Jesus sein oder wie groß ist Gott für mich in meinem Alltag? Hat er wirklich alles im Griff oder springt er nur für die ganz großen Sachen ein und die Kleinigkeiten, die überlässt er dann schon mir? Manchmal denken wir ja so, ne, man hat ja zwei Hände und so weiter, man ist fähig, man hat Muckis und man hat ja auch einen gewissen Sachverstand für die ein oder anderen Dinge, Lebenserfahrung, was da so reinläuft. Und dann hat man, ich jedenfalls, bilde mir manchmal ein, manches ist dem Herrn völlig Schnuppe. Da sagt er dir vielleicht oder mir vielleicht, mach doch einfach. Nee, Gott ist viel größer. Und ich möchte euch mal beispielhaft zeigen, ist jetzt ein sehr weit geholtes Beispiel, gebe ich zu, aber mich, selbst jetzt, wenn ich die Bilder sehe, beeindruckt mich das immer noch. Ich habe mal eins dabei. Das ist ein großer Felsklotz. Was meint ihr? Könnt ihr ruhig mal jetzt sagen. Wer ihn kennt, der bitte nicht. Der steht nämlich in Hamburg, dieser große Findling. Was meint ihr wohl, wie groß ist dieser Stein? Sag mal, wie hoch oder wie schwer? Was habt ihr so für eine Vorstellung? Seid mutig. Bitte? 5 Meter hoch. 25 Meter, 5 Meter war gut. Du kennst den. Nicht? Okay, dann hast du gut geschätzt. 5 Meter ist gut. Also die Höhe kriegen wir hin, genau. Die Höhe, so, jetzt gehen wir mal zum Gewicht über. Habt ihr da eine Vorstellung? Ist jetzt sehr abstrakt, gebe ich zu. Aber habt ihr eine Vorstellung, wie schwer dieser Klotz wohl sein könnte? Ist müßig zu fragen. Ich gebe mal die Antwort. 217 Tonnen. Also ist schon ein kleiner Kieselstein, der passt nicht in die Hosentasche. Der liegt am Elbufer in Hamburg und ich habe dieses Bild selber gemacht, weil ich so beeindruckt war von der Größe. Und ihr werdet jetzt gleich feststellen, warum ich so beeindruckt war von der Größe. Nämlich, weil die Claudi, die jetzt, also meine Frau, die steht jetzt links daneben, dann seht ihr, wie groß dieser Stein wirklich ist. Vorne im Vordergrund steht so eine Mülltonne. Da denkt man eigentlich, naja, so groß kann er nicht sein. Deswegen sind 5 Meter schon wirklich gut geschätzt. Ich hätte weniger genommen. Aber die Claudia, die steht sehr weit hinten. Die Tiefe, die räumliche Tiefe, die fehlt auf einem zweidimensionalen Bild, logischerweise. Und diese Dreidimensionalität, die fehlt uns auch im Hinblick auf Gott und Jesus so häufig. Dass wir auch nicht wissen, wie groß ist denn Gott? Und ich kann dir sagen, Gott ist viel größer, als du denkst. Und wir brauchen ein Bezugssystem, um herzustellen, wie groß denn dieser Stein ist. Das in dem Zusammenhang dient jetzt meine Frau als Bezugssystem, wie in vielen anderen Fällen in meinem Leben auch. Aber in dem Fall eben im Hinblick auf dieses großen Steines. Und wir brauchen ein Bezugssystem, um zu erfahren, wie groß Gott ist. Und das ist Jesus. Als Petrus auf dem Wasser, wie ich gerade sagte, die ersten Schritte ging und dann schließlich unterging, dann hat der Herr Jesus ihm gesagt, warum zweifelst du? Mensch, ist doch alles easy, ich bin doch da. Du hättest auch bis zu mir laufen können. Wir wären auch die ganze Strecke bis zum Ufer gemeinsam gelaufen, hätten die anderen Bauklötze gestaunt. Die wären einfach im Boot geblieben und wir wären losgelaufen. Also so kann man die Geschichte jetzt, wenn man etwas frei übersetzt, weiterspinnen. Ich tue das manchmal, dass ich mir diese Geschichten wirklich so am inneren Auge vorstelle. Und ich gebe die Frage mal an dich weiter. Warum zweifelst du manchmal an Gottes Größe? Warum zweifeln wir an der Fürsorge Gottes? Warum nehmen wir die Einladung, zu ihm zu kommen, nicht jedes Mal an? Auch dann, wenn wir eigentlich denken, Mensch, dies bisschen kriege ich schon alleine hin. Täusch dich nicht, auch die Kleinigkeiten können schiefgehen. Und wir misstrauen dem Herrn manchmal, weil wir seine Wunderwerke einfach gar nicht erkennen. Ich habe 2003 einen schweren Verkehrsunfall gehabt mit dem Fahrrad und habe im Krankenhaus gelegen, so dieses ganze Programm. Und war dann später wieder im Beruf, bin arbeiten gegangen und dann in der Zwischenzeit hatten meine Kollegen davon erfahren. Bei der Feuerwehr spricht sich immer alles relativ schnell rum, wie das vielleicht auch in anderen Berufsgruppen ähnlich der Fall ist. Nun kam ich also wieder zum Arbeitsplatz und dann hat man mir gesagt, boah, da hast du aber Glück gehabt. Und da war ich erst geneigt zu sagen, ja. Und dann habe ich gedacht, nee, war kein Glück, war Bewahrung. Ich bin wirklich bewahrt worden und habe das auch immer deutlich gemacht, dass das nicht nur Glück war, sondern die Unfallumstände hätten gut und gerne anders ausgehen können. Ich habe diese Erfahrung gemacht, dass es gut tut, sich vor Jesus als mühselig zu outen. Das fällt manchmal schwer. Einfach zu sagen, Herr Jesus, ich check das jetzt nicht. Ich komme nicht weiter. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Mach du doch bitte mal. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich zum Nehmen. Das ist das, was der Herr uns da anbietet. Und jetzt wird es etwas paradox. Da bietet Jesus dir doch tatsächlich ein Joch an. Ich habe mal eins mitgebracht, also im Bild zumindest. Ein Bild, ein Joch. Da bist du drin und der Herr sozusagen, oder der Herr und ein Rindvieh, das können wir uns jetzt aussuchen. Auf jeden Fall ist da Platz für zwei. Und das ist das Schöne. Und jetzt sagt der Herr Jesus zu dir und mir, und der Vers ist ja nicht ungültig, nur weil er schon ein bisschen länger in der Bibel steht, da sagt der Herr Jesus zu dir, nimm doch mein Joch. So, und jetzt deine Reaktion. Oh, nö, Joch ist doch viel zu alt. Hör auf, hast du nicht was Moderneres? Schau mal, wir sind im 21. Jahrhundert, was soll ich denn mit dem Joch? Du, das haben die Jungs früher vielleicht gebraucht. Wir haben heute moderne Maschinen, wir haben Trecker und so ganz modernes Zeug. Wir brauchen auch nicht mehr die Rindviecher. Wir sind wirklich schon weit fortgeschritten. Also lass das mal mit dem Joch. Kannst du mir nicht was Besseres anbieten? Zum Beispiel Frieden auf Knopfdruck oder einen sicheren Arbeitsplatz oder Gesundheit oder... Such dir was aus. Die Liste ist sicherlich beliebig zu verlängern von jedem von uns. Wie reagierst du, wenn der Herr dir in diesen Versen sagt, komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Nimm auf dich mein Joch. Wie oft überlesen wir den Vers? Mit Joch? Nee, da haben wir es nicht so, ne? Joch ist irgendwie uncool. Das ist so eng und schwer bestimmt auch und ist ja auch irgendwie, da komme ich ja nicht alleine raus. Das legt mir einer über, dann wird das irgendwie zugeschraubt oder so. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so gut aus. Und dann hast du da so ein Joch am Hals. Da haben wir richtig was am Hals sozusagen, so buchstäblich schon. Und kommen so scheint es, noch schwerer voran als ohne Joch. Aber das ist die Logik Gottes, dass er uns eben nicht das Joch abnimmt. Er sagt nicht, kommt her zu mir, ich nehme euch das Joch ab. Nee, da steht, ich lege euch eins auf. Aber eines, was sanft ist und ganz leicht und wirklich schmiegt sich an bei dir, ist wirklich ganz genau. Es gibt ja für allerlei Sportarten, fällt mir gerade so in dem Zusammenhang ein, gibt's ja so Spezialisten, ne? Die machen sich so, für Rennräder gibt's Leute, die lassen sich exakt vermessen, damit sie ein Rennrad bekommen, was nur denen passt. Oder was weiß ich, irgendwelche Sportsitze im Auto, Fußballschuhe, die Jungs, die in der Fußball-Bundesliga spielen, die haben die bestimmt nicht von der Stange, sondern die werden handgefertigt. Und so ist auch so ein Joch, was der Herr dir auflegt, ist wirklich genau auf dich zugeschnitten. Das kneift nicht, das drückt nicht, das macht auch keine Blasen oder andere Schwierigkeiten, sondern das ist da und du bist mit ihm unterwegs. Ja, dann kommt Teil 3, das Lernen. Oh, jetzt bin ich schon eine zu weit. Dann kommt das Lernen. Ja, Lernen ist der wohl schwierigste Prozess, den kennen wir alle noch aus der Schule. Lernen ist immer doof, weil das so sehr nervig ist. Das sind so Sachen, die man möchte eigentlich in die Klausur gehen, mit möglichst wenig Aufwand bestehen. Und da gibt's ja die verschiedensten Methoden. Entweder du bist noch Schüler oder du warst mal Schüler. Oder sogar Lehrer, die sehen die ganze Geschichte noch aus einer anderen Perspektive. Mit Lernen, da ist es dann schon kompliziert. Da gibt es die Methode des Spickzettels, den kenne ich noch aus meinem eigenen Leben, den kennt wahrscheinlich jeder. Der wird dann so professionell gemacht und so klein geschrieben und auf Cola-Dosen geklebt, ins Mäppchen gedonnert, Zigarette hätte ich fast gesagt, auf irgendwelche kleinen Päckchen irgendwie geklebt, Zigarette besser nicht. Im Kugelschreiber hatten wir früher so Dinger, die dann so sich weiterdrehen, wenn man so draufklickt, ihr kennt ihr auch, ne? Da waren da die Spicker drin. Also da sind Kinder, Schüler, wir alle, wir sind erfinderisch ohne Ende, damit wir möglichst nicht lernen müssen. Aber dieses Prinzip geht bei Gott nicht auf, weil er immer wieder neue Lektionen für dich erfindet, damit du etwas lernst. Und ich habe gelernt, ich hatte für euch vorhin eingangs ein paar Beispiele genannt, warum mir dieser Vers so wichtig ist. Und ich habe gelernt, dass ich nur dann wirklich empfänglich bin für die Nähe Gottes, für das zu Jesus gehen und auch noch so ein Joch aufnehmen, von dem ich jetzt glücklicherweise weiß, da ist ja noch jemand neben mir. Ich bin nur dann dafür empfänglich, wenn es mir ganz schlecht geht. Wenn die Lektion, die ich abarbeiten muss, von mir nicht zu schaffen ist. Weil ich eben nicht genug gelernt habe, weil ich oberflächlich war, leichtfertig, leichtsinnig vielleicht sogar. So, deswegen ist das Lernen so wichtig. Das betrachtet man als Schüler, als Student auch übrigens, für nicht ganz so enorm wichtig. Oder man donnert sich am Vorabend alles rein an Wissen, was die Bücher so hergeben, um dann am nächsten Morgen quasi alles wiederzukäuen und dann ist es auch gleich wieder weg. Müsste man am danach folgenden Tag dieselbe Klausur ein zweites Mal schreiben, würde die garantiert wieder anders ausgehen. Und bei Jesus zu lernen bedeutet, mit seinen Methoden Schritt für Schritt im Joch gemeinsam ein Stück des Weges gehen. Und dann kommt Teil 4, dann finden wir etwas. Jesus hat also einen Plan. Wir haben bei uns zu Hause oftmals den Fall, wir sind ein relativ chaotischer Haushalt, jedenfalls lange Zeit gewesen, als noch alle 4 Kinder zu Hause wohnten. Und dann meistens, kennt ihr vielleicht auch sonntags morgens, kann es dann schon mal kritisch werden. Weil dann ist sowieso immer zu wenig Zeit, hat der Rudolf ja heute Morgen schon gesagt, selbst wenn man eine halbe Stunde mehr hat, fehlt einem eine halbe Stunde. Also muss alles irgendwie flott gehen, dann guckt man immer auf den Tacho, Jungs, wir haben noch 5 Minuten, auf und dann ist irgendwas weg. Und so war es auch mal bei uns immer wieder mal, dass was fehlte, nicht unbedingt sonntags morgens, sondern so insgesamt, wo ist es denn jetzt? Und dann haben wir zum Glück eines unserer Kinder, die hatte die Alisa, darf ich ja ruhig sagen, die hatte die Begabung, hat immer irgendwie alles gefunden. Ich weiß nicht warum, aber sie hatte irgendwie immer den richtigen Riecher, Mensch, das, was da gerade gesucht wird, könnte eigentlich jetzt in dieser Zimmerecke liegen, unter dem Stapel sowieso. So haben wir mal kurz vorm Urlaub einen Haustürschlüssel gesucht und dann auch zum Glück irgendwann wiedergefunden. Und Jesus gibt dir hier sozusagen eine Garantie des Findens. Da steht nicht, kommt her zu mir, nehmt auf euch und lernt von mir und suchet das Beste. Nein, da steht, findet. Wir finden. Er möchte, dass wir so sind, wie wir sind, aber er möchte uns den Ballast sozusagen abnehmen. Zu Jesus zu kommen, ist also quasi der erste und wichtigste Schritt, eine Willensentscheidung. Ich habe die Reihenfolge hier nochmal etwas verdeutlicht. Zu Jesus zu kommen ist, wenn ich das nicht tue, wenn mir dieser Kick fehlt, wenn ich also sage, naja, mit Jesus, okay, aber fangen wir mal mit dem Lernen an. Oder zum Beispiel mit Finden. Finden ist immer cool. Finden macht viel mehr Spaß, weil da kommt ja was Neues. Dann bekomme ich ja etwas. Beginnen wir also die Reihenfolge mit Finden. Nein, das geht nicht. Dann sind wir ja schon bei Schritt 4. Schritt 1 ist Kommen. Finde du, jetzt drehe ich den Spieß rum, die Methode, um zu Jesus zu kommen. Auf deine ganz einfache Art und Weise. Das wird uns oft verhindert, weil wir noch Unvergebenes haben, weil es Dinge in unserem Leben gibt, die wir einfach nicht loslassen wollen, von denen wir aber genau wissen, wenn die weg wären, wäre es besser. Das hat vielleicht zu tun mit einer gewissen Planlosigkeit, dass ich in meinem Leben rumeier und gar nicht so recht weiß, wie soll ich denn das und jenes machen? Och, machen wir mal das. Dass ich gar nicht mit Jesus abstimme, wie mein Leben vielleicht laufen könnte. Das ist im Übrigen letztendlich der Grund gewesen, warum ich mich erneut wieder mit diesem Textabschnitt beschäftigt habe, weil ich so viele Fragen an Gott und Jesus hatte, wie denn dieses in dem Sinne berufliches, wie das denn so laufen soll. Oder auch etwas, was uns vom Kommen total abhalten kann, klappt immer, sind Sorgen. Wenn ich mein Leben voller Sorgen lebe, wenn mir alles über die Hutschnur wächst, wenn ich nicht weiß, wohin damit, wenn mir so viele Pläne und so viele Ideen im Kopf sind, so viele Ansprüche an mich gestellt werden, ich gar nicht weiß, wohin damit, und ich versuche das mal unter dem Begriff Sorge zusammenzufassen, dann ist das etwas, was mir mein Kommen zu Jesus vielfach echt vereitelt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt. Das geht schon mal so weit, dass wenn man in einer solchen sorgenvollen Stimmung ist und dann sagt der Ehepartner dir ein Bibelvers, dann funktioniert das nicht automatisch, sondern dann wirkt das fast schon blockierend, weil man dann sich ja lieber in seiner Sorge sieht, weil man damit ja so schön beschäftigt ist. Sorgen, Planlosigkeit, Unvergebenes, das sind so Ruhestörer, die mir meine Ruhe vor Jesus nehmen können. Ups, da fehlt eine Folie. Da ist sie. Entschuldigung. Das war die Eingangsfolie, das soll auch die Abschlussfolie sein. Der Löwenbiss. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das lesen wir in der Bibel. Unsere Handhabe dagegen ist, zu Jesus zu kommen. Ein Umdenkprozess anzutriggern, zu beginnen, auf Jesus zu schauen, zu ihm zu gehen, ja wirklich so ein Joch auf sich zu nehmen. Und das bedeutet nicht permanente Gleichschaltung, bedeutet keinen Verlust oder gar Einbußen, sondern bedeutet aus meiner persönlichen Erfahrung, da gibt es sicherlich einige, die das bestätigen können, Gewinn, auf diese Weise mit Jesus zu gehen. Und dann lernen wir, mit ihm zu laufen, und wir finden etwas, nämlich die Ruhe, die wir unbedingt für unseren Alltag brauchen und den Abstand, der nötig ist, um diesen brüllenden Löwen Paroli zu bieten. Amen.